mit Thies. Mit Thies.
Seine Waffe war eher das Wort. Und wenn das nicht hilft, dann hat er natürlich auch erzieherische Backpfeifen ausgeteilt. Ne? Bang. Eine kleine Diplomaufeige.
Henning Baum kennen wir aus Der letzte Bulle. Und er war auch Lukas in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Er bekam den Deutschen Fernsehpreis für seine Rolle als schwuler Kommissar Leo Kraft in Mit Herz und Handschellen. Aber die ganz große Rolle, das ist Der letzte Bulle. Und der kommt jetzt auch ins Kino. Außerdem ist er zu sehen im Fernsehen demnächst in Mein Schwiegervater, der Camper. Wir hören, wie prägnante Dinge einer Rolle manchmal erst am Set entstehen, warum er bereut, dass es keinen Zivildienst mehr gibt und wie Tanzen einen Schauspieler besser macht. Aber vor allem ist er die Ruhe selbst. Hallo nach Köln.
Ja, hallo nach Baden-Baden seid ihr, glaube ich.
Jo, genau. Fangen wir mal mit dem Schwiegervater an.
Ja.
Das war eine Rolle, die wahrscheinlich extrem humorig war vor Ort. Du bist der Patriarch dort auf dem Campingplatz, der sich Dinge einfallen lässt, um den potenziellen Schwiegersohn wegzuekeln als Hartmut, harter Kerl, Ex-Militärpilot. Was hast du dir erstmal einfallen lassen für diesen Hartmut?
Das Drehen von Komödien ist, auch wenn man glaubt, dass das Ergebnis die Menschen unterhalten und zum Lachen bringen soll, doch vor Ort recht mühsam zu erarbeiten. Es erfordert große Genauigkeit und Timing. Ich hatte aber auch Glück, dass wir also eine gute Vorlage hatten. Und vor allem habe ich ja den lieben Oliver Wnuk als meinen Widerpart gehabt.
Der Schwiegersohn,
ja, genau.
Der drohende Schwiegersohn.
Ja, und
auch noch ein Anwalt, der gar nicht gern gesehen ist am Campingplatz.
Ja, und das hat er so schön gespielt. Ich musste ihm einfach nur zusehen und mir sind die Gedanken ganz von selbst gekommen und mir sind auch Einfälle beim Zusehen und Zuhören gekommen.
Wie zum Beispiel?
Ja, dann kommt er zu Beginn der Geschichte auf den Campingplatz und fragt also nach einer Frau, die er hier besuchen will und die also hier eine Geburtstagsfeier irgendwie hat. Und dann sage ich, ja, hat keiner Geburtstag und er soll erstmal seinen Wagen wegfahren. Dann tritt da so ein Freund von mir dann dazu und wir gucken dem hinterher. Und dann ist mir eingefallen, ich sage dann zu dem, wer von unseren Frauen lässt sich bitte mit so einem Eierlöffel ein?
Guck mal, ja.
Und diese Bezeichnung Eierlöffel, die ist mir in dem Augenblick einfach gekommen. Das ist ein erfrischender Moment, wenn der Regisseur das auch zulässt. Holger Hase ist da Gott sei Dank immer sehr offen gewesen für Ideen, weil man die Rolle da natürlich dann mit Leben füllt. Oder ich fülle die Rolle mit etwas, was und gebe dem so mein Gepräge und es wird meiner Erfahrung danach dadurch doch immer ein bisschen lebendiger.
Ja, also der Hartmut, der zieht ja gern her über die Leute oder vor allem hier den Schwiegersohn, versieht er mit Namen wie irgendwie, du Eierlöffel, erinnere ich nämlich noch,
ja.
An anderer Stelle irgendwie, ey du Osterhase.
Ein Osterhase.
War das eine Hommage an den Regisseur?
Nein, auch das, Osterhase ist allerdings etwas, was ich so von meinem lieben Freund Tobi, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, das Monster vom Jungferntal, mit dem ich viele Jahre geboxt habe und der mich da immer wieder trainiert hat, der hat solche Sprüche gern mal rausgehauen. Der hat gesagt, was ist das denn für ein Osterhase oder so. Ich weiß nicht, ob man das übers Ruhrgebiet hinaus verwendet, aber es ist irgendwie auch ein ganz netter ein kleines nettes Schimpf oder eine kleine Despektierlichkeit, die eigentlich nicht bösartig ist, die aber ganz gut im Lautmalerischen schon ja ein Bild beschreibt, was wiedergibt, wie man denjenigen nun findet. Ne?
Was hast du dir noch abgeguckt von Tobi, dem Monster vom Jungferntal, wie er offensichtlich als Boxer genannt wird?
Ja, von Tobi habe ich mir tatsächlich bei der Rolle jetzt nicht so viel abgeguckt. Ich musste die aus dem Charakter heraus entwickeln. Das war von der Vorlage ja schon ganz gut. Ich habe ihm dann diesen Hintergrund gegeben, dass er ist ja Pilot und ich konnte mir eben vorstellen, wie er früher fürs Militär geflogen ist. Und dann habe ich einen Charakter entwickelt, der sich in autoritären Strukturen eigentlich ganz wohl fühlt. Hartmut geht es ja darum, dass er seine kleine Welt auf dem Campingplatz ein bisschen wie eine Insel betrachtet. Er möchte sie erhalten, er möchte sie auch beschützen gegen falsche Einflüsse von außen. An anderer Stelle sagt er zu dem Anwalt, wenn wir Probleme haben, dann rufen wir nicht die Polizei, wir rufen die Familie.
Genau, wir rufen die Familie.
Ja. Das ist natürlich eine Aussage, die man im Rechtsstaat eigentlich nicht gerne hört. Aber es gibt Hartmuts Weltbild wieder, dass er sozusagen sich auch da als Patriarch sieht, der diese Ordnung eben aufrechterhalten muss und deswegen ja auch seine eigene Schwäche verbirgt. Die kommt ja erst zum späteren Zeitpunkt raus. Und das kann man aus dieser Haltung heraus verstehen, weil er artikuliert das auch. Er sagt, ja, naja, hat er nicht gesagt, weil er wollte einfach nicht, dass die Ordnung zerfällt. Ne? Mhm. Dass die Leute ihm nicht mehr folgen, nicht weil er das unbedingt gebraucht hätte, aber weil er weiß, er ist zentrale Figur, die dieses System, dieses Leben im Campingplatz, auf dem Campingplatz zusammenhält.
Also ich sag mal so, auf diese Ordnung, auf diese Strukturen im privaten Leben, sage ich mal so, auf Bundeswehrzeit konntest du nicht zurückblicken? Du hast Zivildienst gemacht damals, ne?
Ja, da konnte ich sehr wohl darauf zurückblicken. Was wir im Zivildienst erlebt haben, war ja eine extreme Ordnung. Ich bin ja als Rettungssanitäter gefahren und musste also zunächst auch mal, das fing ja sofort an mit Prüfungen. Ne? Wer überhaupt diese Ausbildung antreten durfte, musste erstmal geprüft werden. Und das ging dann eigentlich durch die ganze Ausbildung so. Also die war sehr streng. Das muss sie auch sein, weil, sagen wir mal, wenn man im Notfall zum falschen Tubus greift, und jemanden die Luftröhre damit beschädigt, dann ergibt das keinen Sinn. Also man muss unter Stress bei der Sache sein und das Richtige tun können. Und insofern ist also die Auslese, die da auch stattgefunden hat, und die Ordnung ist sehr wichtig gewesen. Wir wurden auch sehr stark angehalten, eben den Wagen in der richtigen Art und Weise zu kontrollieren. Mhm. Das fing morgens vor 6 Uhr an, wenn ich um 6 Uhr Frühschicht hatte.
Ja.
Dann war man vor 6 da und hat den Wagen eben auf den entsprechenden Zustand überprüft. Und als wir in der Ausbildung waren, und musste man auch mal den Wagen richtig sauber machen. Und wenn man dann so dumm war und hat gesagt, man wäre fertig, und ist also der Ausbilder gekommen und hat unter irgendeine Ecke, die man nicht kannte, drunter gegriffen und da natürlich dann nicht die Blutsauberkeit wieder hervorgezogen und hat gesagt, du kannst gleich nochmal von vorne anfangen.
Also, nein, das ist ja wie beim Militär, aber wirklich, ja, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, das ist ja auch ein Irrglaube. Ja. Gegen das Militär ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Gerade die erzieherische Aspekt, den das hatte, auf uns, die wir also ja von der Schule kamen und dann in den Rettungsdienst gegangen sind, der ist ja auch unbestritten gewesen. Vermutlich findet der oder fand der auch beim Militär statt, wenn man also als Wehrdiensttätiger da angehalten war, die entsprechende Ordnung herzustellen. Das mag vielleicht erstmal alles komisch klingen oder es hört sich irgendwie auch unbequem an und man beschwert sich dann vielleicht darüber, wie doof die Ausbilder sind oder so, aber es hat einen Sinn und es ist auch gar nicht verkehrt, wenn man eine gewisse Zeit lang in seinem Leben dienen muss. Das heißt ja auch dienen. Also wir mussten dienen.
Mhm.
Ja, wir mussten zum Dienst und das ist ja nun abgeschafft. Ich oder ausgesetzt, ist der richtige Terminus. Ich war damals sehr froh, dass ich diese fast 2 Jahre machen durfte. Mhm. Erstens wegen der hervorragenden Ausbildung, die ich bekommen habe. Die Ausübung dieses Berufs war dann sehr spannend. Essen hatte damals eine große Drogenszene mit den entsprechenden Begleiterscheinungen und Kriminalität. Und
Bahnhofsviertel
und so. Ja, das war, wo ich eingesetzt war. Hat man das also alles sehr stark mitbekommen und es ist schon, sind Einsätze gewesen voller Konzentration, die da ausgeführt werden mussten und das Milieu war etwas, was man ja sonst nicht betreten hätte, ne? Was eigentlich auch nur Feuerwehrleute oder Polizisten betreten. Man bekommt da natürlich einen Einblick, den man sonst nie wieder in seinem Leben bekommt, also in gewissermaßen auch in die Abgründe, die sich in so einer Stadt auftun oder in einzelnen Biografien. Ich hatte ja mit allen mit möglichen medizinischen Notfällen zu tun, aber auch mit menschlichen Tragödien.
Ja. Was ist dir am schwersten gefallen? Damals,
ich meine,
du warst, glaube ich,
schwer gefallen.
Dein Vater war Arzt,
ja,
glaube ich, soweit ich weiß. Ne?
Ja, der war Arzt, aber das schwer ist mir nichts gefallen. Das ist schwer ist mir gefallen, also höchstens das frühe Aufstehen. Das war ja um 4.30 Uhr musste ich aufstehen. Das ist schwer gefallen, weil ich auch viel trainiert habe und dann natürlich manchmal müde war. Aber die Arbeit selbst habe ich sehr gemocht und bin mit den Kollegen gut klargekommen, stehe heute noch mit einigen von denen im Kontakt. Es war eine gute Arbeit und ja, als ich dann auf die Schauspielschule kam, da sagten die, ja, gehen Sie denn oft ins Theater bei der Prüfung? Ich sag, also ganz ehrlich, ja, ich war schon jetzt ein paar Mal wieder im Theater, aber viel Zeit habe ich da nicht, warum nicht? Ich sage, ich fahre halt Schichtdienst, ne? Geht nicht so. Und haben sie angeguckt und dann sagten die, später, als ich die Prüfung bestanden hatte, ja, also Henning, dir geht's ja immer so gut und du bist immer so gut drauf. Und ich sage, was meinst du damit? Ja, du leidest ja gar nicht. Mhm. Ja, woran soll ich denn leiden? Ja, wenn man die Rolle erarbeitet, den Charakter erarbeitet hier in den Szenen, da ist auch ein gewisses künstlerisches Leiden dabei. Du hast überhaupt kein Problem. Und ich sag, also weißt du was? Ich habe wirklich 2 Jahre lang jetzt Leute gefahren, die haben gelitten und hatten ein enormes Problem. Auf gut Deutsch scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ich darf hier was studieren, habe auch noch ein Stipendium dafür, was ich über alles liebe und komme jeden Tag in die Schauspielschule und habe also eine höchst inspirierende Umgebung um mich herum. Und das Erarbeiten der Rolle ist doch das, was ich mir gewünscht habe. Also weshalb sollte ich nicht gut drauf sein? Ich verstehe natürlich diese Geschichte mit dem künstlerischen Leiden schon, sie hat mir nur nie so richtig entsprochen. Ich finde selbst, dass es sehr mühsam ist, eine Rolle zu erarbeiten, aber ich muss nicht daran leiden. Aber zurück zum Zivildienst, der ist ja nun heute ausgesetzt und das ist eigentlich etwas, was ich für einen Fehler halte aus vielerlei Hinsicht. Den politischen Aspekt lasse ich mal weg, aber der rein erzieherische Wert des Dienstes, der findet ja nun nicht mehr statt. Also die Schüler gehen ja teilweise auch nach 12 Jahren dann aus mit dem Abitur von der Schule und sind sehr jung, sind also 18 Jahre alt, sollen dann auf die Uni. Ich war froh, dass ich diese Zeit hatte, um mich da auch noch zu orientieren, was ich überhaupt machen wollte. Da gab es schon noch Alternativen. Und das habe ich in dieser Zeit gut abwägen können. Und diese Erfahrungen können sie auch nicht mehr machen. Und sie müssen sich auch nicht, sagen wir mal, unterordnen oder so. Jetzt könnte man mir entgegenhalten, ja, es gibt ja einen Bundesfreiwilligendienst, aber ich glaube, der wird nicht von so vielen wahrgenommen. Und das ist nochmal was anderes. Also wirklich in so einer Struktur drin zu sein, der man sich beugen muss und wo man sehr diszipliniert in einem Apparat dienen muss und da auch keine Ausflüchte und Ausreden hat.
Mhm. Wann hast du später im Leben tatsächlich mal gemerkt, also jetzt außerhalb wirklich konkret der Ausbildung und als du da im Einsatz warst, dass dir das einfach wirklich so viel gebracht hat, auch fürs Leben?
Das würde ich sagen, das hält bis heute an. Das war eigentlich sofort nach der Schulzeit zu merken, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit da ins Leben getreten ist, die vorher, muss ich zugeben, auf der Schule beim schulischen Lernen nicht da war. Mhm. Das Lernen der medizinischen Stoffe war umfangreich und dem habe ich mich also mit sehr viel Ehrgeiz gewidmet. Das musste ich auch, weil es schwierig war. Das hatte sofort eine andere Qualität an Ernsthaftigkeit und es war plötzlich ein sehr erwachsenes Leben, was man führen musste. Das ist ja auch nicht anders von der Hand zu weisen. Also ich weiß nicht, wie viele Tote gehabt. Das waren sicherlich an die 30 Tote in verschiedensten Situationen. Ich habe bei sehr vielen noch Reanimationen ausgeführt, also Herzdruckmassagen gemacht, Beatmungen oder auch alle möglichen Maßnahmen, also wie auch bis zum Elektroschock. Das ist etwas, was natürlich im Gegensatz zu dem launigen Leben an der Schule steht oder auch an der Universität. Und da bin ich froh, dass ich diese Gelegenheit wahrnehmen konnte.
Sag mal, dein Freund Tobi, den du gerade erwähnt hast, hast du jemals gewonnen gegen den im Boxen?
Nein, das ist, das habe ich noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Leben schaffe. Der ist, erstens boxt er viel länger als ich und er ist, Ich bin ungefähr 100 Kilo und er ist gute 110, aber das ist schon, wenn er leicht ist. Also er ist größer und stärker und er ist außerdem schnell wie eine Katze. Wie eine fette Katze, aber eine Katze.
Also er boxt also halb professionell auch oder rein im Amateurbereich ja, so
früher,
abends? Er
hat früher als aktiver Amateur auch geboxt und wir machen das ja im Freizeitbereich. Ne? Mhm. Aber wir sparen ja auch und das ist schon so, wenn man mit guten Leuten trainiert, man muss natürlich wissen, die nutzen schon die Chance und zeigen einem, wo man offen ist beispielsweise. Aber wenn die jetzt die Gelegenheit haben, ein Cross, also eine Rechte abzufeuern, dann tun die das nicht mit der Intensität, mit der man also in einem Wettkampf kämpfen würde. Weil ich meine, wir sind Freunde, wir boxen miteinander. Es ist ja, ja es auch natürlich absurd, auf einen Freund mit voller Kraft einzuschlagen. Das tue ich auch nicht. Schnell, ja, aber leicht und beweglich sein. Aber wir kämpfen ja nicht mit einem Vernichtungswillen gegeneinander. Wir sind Freunde und das würde ja auch schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Man gibt sich schon mit einer gesunden Härte die Hand, aber das ist ja das ein bisschen das Absurde beim Boxen. Ich glaube, sogar Mike Tyson hat das mal gesagt, dass man gegen jemanden boxt und ihn eigentlich vernichten will, sportlich gesehen, aber eigentlich nichts gegen den hat. Man hat keinen Konflikt, ne? Und trotzdem kämpft man, oder Tyson hat es ja so drastisch auch formuliert, dass er denen das Herz rausreißen will und den Kopf abbeißen will. So hat er ja auch geboxt, ne?
Wie bist du zum Boxen überhaupt gekommen? Also ich frage mich gerade, was du für ein Jugendlicher warst. Warst du auch einer, der auch mal ausgeteilt hat mit den Fäusten? War das so bei euch im Revier?
Wir haben schon immer Klopperei gehabt. Ja. Ne? Das war eigentlich etwas, was man auch gesucht hat. Ja. Man hat sich da nicht notwendigerweise mit den Fäusten geschlagen oder einen Schlag in den Magen oder so. Das waren aber mehr so Ringkämpfe. Man hat sich einen Schwitzkasten genommen, einen Judo-Wurf gemacht und sich gegenseitig dann die Luft rausgepresst. Das waren eigentlich ganz heilsame Auseinandersetzungen. Ja, also ich erinnere das nicht als etwas was Brutales oder so. Ja. Also eine Rauferei, eine gesunde Rauferei unter Jungs würde ich überhaupt nicht problematisieren.
Ja.
Aber diese entartete Gewalt, die man heutzutage allenthalben mitbekommt, die finde ich also widerlich.
Ja. Warst du denn derjenige, vor dem man eher Angst und Respekt hatte, oder warst auch du der Beschützer?
Meine Schwester habe ich schon beschützt. Das weiß ich, dass wenn die zu mir kam und mir gesagt hat, irgendjemand hat sie drangsaliert oder so, dass ich den aufgesucht habe und der hat Dresche gekriegt und landet in Brennnesseln. Ja, das schon. Ja.
Aber man munkelt auch, du habest als Neunjähriger mal jemanden erpresst mit kleineren Geldbeträgen, die du dir hast, eins auszahlen.
Ja, das war so eine Idee von meinem Kumpel eigentlich. Weiß nicht, das war auch irgendwie nicht böse gemeint, sondern das war so eine Geschäftsidee. Wir geben euch Schutz und ich weiß gar nicht, ob da wirklich jemand was gegeben hat, kann mich nicht mehr daran erinnern, aber eigentlich habe ich habe schon auch so kleine Abenteuer gesucht, aber ich habe auch später als Jugendlicher mitgekriegt, habe, dass irgendwie ein anderer Junge aus unserer Klasse, der wurde da drangsaliert von Älteren aus der Klasse über uns.
Yeah.
Der konnte sich nicht wehren oder wollte sich nicht wehren. Und ich habe das mitgekriegt, ich habe mit ihm gesprochen und habe mir die Burschen mal vorgeknüpft. Ne? Mhm. Das war dann auch irgendwie unterhaltsam.
Der Bulle, der letzte Bulle, der kommt auch noch mal. Nun denken ja viele Leute, aufgrund der Statur, und du bist ein mächtiger Typ, dass du ja im privaten Leben im Prinzip auch so ein bisschen wie der Bulle bist. Was sind das für Situationen, in die du da kommst, mal so auf der Straße, wo du sagst irgendwie, Moment mal, es ist nicht so wie im Fernsehen.
Es ist ja so wie im Fernsehen.
Das ist eigentlich die beste Antwort.
Ja. Es ist ja eigentlich schlimmer.
Es ist auch noch schlimmer im Privaten. Also sag mal so, 7 Rühreier mit Chili zum Abendessen machen beide.
Ja, das 7 Rühreier ist ein bisschen viel. Das kann man auch schon machen, wenn man die Eigelbe reduziert. Aber das ist mehr so eine spezielle Diät. Ich würde sagen, 3 Rühreier und ein bisschen Radieschen dazu, Scheibe Schwarzbrot, das macht doch ein leckeres Abendbrot.
Ja, das klingt jetzt aber gar nicht so nach großem Essen.
Also, da kann man ja noch eine Scheibe Rettich dazulegen, dann wird es das vielleicht.
Das Lustige ist, ich muss gerade denken an Ronald Zehrfeld, den Kollegen, den kennst du auch.
Ja, kenne ich, der hat beim Bullen mitgespielt. Ne? Also nicht beim Kinofilm, aber in der Serie.
In der Serie. ihr habt ja beiden eine ähnliche Statur. Ich glaube, wer ist größer von euch beiden?
Roland ist größer.
Er ist größer.
Und auch schwerer, ja.
Ach, okay. Ich weiß nur, wie er erzählt hat, das war vor einiger Zeit, als er damals zur Schauspielschule ging. Und da hast du natürlich auch Tanzen zum Beispiel. Und er kam dann rein in diesen engen Gymnastikhosen und der ganze Kurs fiel vor Lachen um. Jetzt stelle ich mir gerade vor, hast du auch also was mal gehabt? Tanzen, so im Gymnastikhöschen.
Ja, ich habe tatsächlich auch getanzt bei der wunderbaren Anna Pocher. Das war unsere Tanzlehrerin.
Ja.
Und ich habe das aber sehr gern gemacht, aber da habe ich keine Gymnastikhose angehabt, sondern ganz normale Sporthosen. Der Tanz ist etwas ganz Wichtiges, weil wir natürlich durch den Tanz erfahren, eine Leichtigkeit in den Körper hineinzubringen bei gleichzeitiger Körperspannung.
Ja.
Und wir müssen uns vorstellen, dass man beim Tanz tatsächlich Energie bis in die Fingerspitzen ja schicken muss, damit diese Energie beim Zuschauer ankommt. Und diese Arbeit der Körperbewusstheit, die ist etwas, was man unbedingt auch in die Rolle transportieren kann. Ich muss mir bewusst sein als Schauspieler, bis wohin schicke ich die Energie in meinem Körper? Was mache ich mit meinem Körper? Das kann sogar nur die Neigung eines Kopfes sein, aber ich muss mir dessen bewusst sein, denn es hat eine Wirkung. Und ich setze das ganz präzise auch ein. Das soll der Zuschauer nicht bemerken, der Zuschauer soll ja nur in der Geschichte sein. Aber das sind Mittel, die ich auf der Schauspielschule gelernt habe und wo ich meiner Tanzlehrerin Anna Pocher sehr dankbar bin. Und da habe ich da auch gut zugehört.
Beim letzten Bullen zum Beispiel, wenn du vielleicht eine Geste, eine Situation einmal hervorheben kannst, wo du auch sagst, ich bin nicht einfach nur der Schwere, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, sondern ich habe da ganz bewusst, habe ich dort meinen Körper, eine Geste eingesetzt, um große Wirkung auch zu entfachen.
Ich habe das öfter gemacht, dass ich nicht versucht habe, dem Klischee zu entsprechen, sondern ganz im Gegenteil, das zu brechen. Ich kann mich an eine Szene aus der vierten Staffel erinnern. Da muss ich in so ein Lokal rein, in so ein schickes Lokal. Und Mick hat zu der Zeit im Wald gelebt, hatte so eine kurze Hose an, so ein zerrissenes Ding und sah ziemlich abgerissen aus, fahr mit dem Wagen vor. Und da stand ein Türsteher, ein Schwarzer, ne, vor. Und im Drehbuch stand jetzt, ich sollte also hingehen und der sollte mich rein, also sollte ich ihn umhauen und dann reinmarschieren. Da habe ich gesagt, das ist ja total uncharmant, ne. Und dann habe ich eben gefragt, ja, wer spielt das denn? Ja, das ist hier ein Kollege, das ist ein Schwarzer, so ein Großer. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Dann bin ich vorgefahren und bin dahin. Und er hat also gesagt, nee, kommst hier nicht rein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? Und er hat gesagt, Shaft, you're damn right. Das war eine Textzeile aus von Isaac Hayes von Theme of Shaft, ne? Yeah. Und das ist natürlich nicht naturalistisch, das ist ein formales Element, aber das ist trotzdem lustig, weil er hat es mit Charme gemacht. Er hat sozusagen den Türsteher zu seinem schwarzen Bruder gemacht und hat gesagt, ey, wir brauchen hier keine Gewalt anwenden, sondern wir akzeptieren uns und machen kleine Lyrics. Und so ist die Sache elegant gelöst worden. Ne? Also nach sowas habe ich immer gesucht. Und das macht die Figur auch cool. Ne? Der hat also eigentlich Gewalt so wenig wie möglich eingesetzt. Ja. Seine Waffe war eher das Wort. Also geschossen habe ich in der Serie auch so gut wie nie, vielleicht 3-4 Mal. Aber in 56 Folgen ist das ziemlich wenig.
Das ist
aber
wirklich wenig.
Ich habe den Leuten Sprüche an den Kopf gegeben. Ne?
Ja.
Und wenn das nicht hilft, dann hat er natürlich auch erzieherische Backpfeifen ausgeteilt. Ne? Also wenn ihm einer blöd gekommen ist, dann gab es Bang. Eine kleine Diplomauffeige oder eine größere.
Henning Baum, der letzte Bulle als Kinofilm, startet am Donnerstag, 7.11. und Samstag am 16.11. im Ersten zu sehen in Mein Schwiegervater, der Camper. Henning Baum.